Herzlich willkommen zur heutigen Episode des Praxisflüsterer Podcastes. Es ist wieder eine Dental Late Night Show mit Dr. Stefan Helker und mir, Christian Henrizi, Geschäftsführer der Opti Health Consulting. Heute sprechen wir über Neudeutsch, das Framework, wie man Ziele findet. Was braucht man eigentlich, um ein Ziel richtig zu definieren? Wie übermittelt man das Ziel an das Team? Wie verfolgt man ein Ziel nach? Und hier gibt es sogenannte Frameworks. Das heißt, es gibt gewisse Rahmen, es gibt ein gewisses QM, um ein Ziel zu entwickeln. Wie man dieses Ziel entwickelt, das beschreiben wir euch heute so ein bisschen, wie wir es zumindest gemacht haben. In welcher Reihenfolge man die Ziele vielleicht auch entwickeln kann. Und ja, da gehen wir einfach mal heute am Beispiel von Scaling Up mal durch. Es gibt auch andere Ziel-Frameworks. Ich habe damals meine Diplomarbeit über betriebswirtschaftliche Optimierung in der Zahnarztpraxis anhand einer Balanced Scorecard geschrieben und habe mich sehr mit dem Zielsystem befasst. Aber es gibt, wie gesagt, noch, ich würde sagen, so viele Fachbücher, wie es zur Zahnarztpraxis oder zum strategischen Management gibt. So viele Ziele gibt es auch. Die haben aber alle etwas Ähnliches. Die sind meistens zwischen 3 und 5 Bereiche unterteilt. Meistens sind die Bereiche Finanzen und Personal dabei. Und dann kann man in diesen Bereichen immer sozusagen Zielmatrizen festlegen. Das heißt, gewisse Ziele definieren, die man in einem gewissen Zeitraum erreichen will, die man entsprechend an das Team übergibt, entsprechend nachvollzieht. Das alles erklären wir euch heute. Ein kleiner Disclaimer vorab. Es ist schon so ein bisschen was für Fortgeschrittene, seine Ziele wirklich gut zu definieren und die gut umzusetzen. Es ist mir keine Zahnarztpraxis, aber auch ehrlich gesagt kein Unternehmen bekannt und zu allerletzt natürlich auch nicht bei mir selbst, wo das vom Start-up an geklappt hat. Ich habe immer das Bild von einer unendlichen Geschichte vor Augen, wo Atreo da vor diesem Sumpf steht und da mit seinem Pferd durchgeht. Und jeder Schritt fällt schwer und man kommt nicht zum Ende, aber irgendwann ist der Sumpf dann doch vorbei und man ist durch. Und ich habe das Gefühl, dass jeder irgendwie diesen Weg gehen muss und die Fehler kennenlernen muss. Habe ich das Ziel richtig scharf formuliert? Kriege ich das richtig gut an das Team übergeben? Das sind schon mal 2 Fehlerquellen. Ja? Und die dritte Fehlerquelle ist, kann ich das Ziel überhaupt gut messen? Und selbst wenn ich meine, es gut messen zu können, ist es immer noch etwas, das nachher aus der Praxisverwaltungssoftware rauszupoolen, zu gucken, finde ich schnell die Daten und gucke ich überhaupt nach den Daten? Finde ich die überhaupt und mache ich das überhaupt? Hat da überhaupt jemand Zeit zu, das nachzuvollziehen? Das sind dann all die Sachen, die einem dann ein Bein stellen. Und es wird immer schwieriger. Man denkt dann nachher, okay, ich lasse es gleich sein. Das Geheimnis ist eigentlich in der Simplifizierung. Lieber ein paar wenige Ziele. Diese Ziele sollten so sein, dass sie logisch sind, dass sie super einfach sind und dass sie super leicht messbar sind. Und damit sollte man anfangen. Und selbst wenn man nur für das Jahr mit 3 Zielen oder 2 Zielen anfängt, dann ist das super, weil man somit Erfahrung sammelt, was funktioniert. Und nicht zu kompliziert, nicht zu komplex, nicht so, dass man alle Leute überfordert. Das sind so meine 2, 3 Disclaimer-Warnungen, die ich hier vor aussprechen möchte. Es hängt halt davon ab, wie sehr man sich damit beschäftigt, wie sehr man sein Team mitziehen lässt, wie viel Zeit man sich für dieses Thema dann auch gibt. Also, insofern ab rein in die Folge des Ziele-Frameworks, des Herausarbeitens von Zielen von heute in der Late Night Show. Ihr hört es jetzt im Praxisflüsterer-Podcast. Viel Spaß bei dieser Episode. Ja, hallo alle zusammen. Hallo Stefan.
Hallo Christian, grüß dich.
Du, das kommt mir dieses Jahr alles ein bisschen flotter vor. Also wie gesagt, ist ja gar nicht so lange her, dass wir uns hier gesprochen haben und jetzt sehen wir uns schon wieder. Wir sind schon im Februar.
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass es nicht ein ganzer Monat ist. Es ist weniger als ein Monat jetzt gewesen. Ich glaube, wir haben das letzte Mal Mitte des Monats gemacht und heute ist der 5.
Ja, daran wird es auch liegen. Aber krass ist schon, dass wir schon wieder Februar haben, ne?
Voll. 1/12 des Jahres ist vorbei, ein bisschen mehr sogar. 1/10 des Jahres ist vorbei.
Na, es rauscht. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer oder liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, es ist krass, das Jahr rennt schon wieder. In der letzten Episode haben wir über die Ziele gesprochen. Also erstmal haben wir natürlich, wie immer, weil wir ehrlich zu uns selber sein wollen, wir haben unsere Predictions aus dem letzten Jahr bewertet, was geklappt hat und was nicht so gut geklappt hat. Dann haben wir neue für dieses Jahr aufgestellt. Im Zuge dessen ist uns aufgefallen, sag mal, wir schreiben die Ziele so runter und wir machen eine Zielfindung so und Stefan nimmt sich über Weihnachten ein paar Tage frei, wo er dies macht und am Ende setzt er sich mit dem zusammen und so weiter. Und dann haben wir gesagt, ey, lass uns das einfach mal tiefer legen. Wir zeigen heute mal, wie wir die Ziele definieren, wie wir das rein technisch machen. Und ehrlich gesagt, das ist wirklich lifelong learning. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Wie man mit 20 die Ziele definiert hat, ist sicherlich nicht so wie mit 30 und nachher mit 40. Man findet da auch so seinen eigenen Weg. Man passt auch die Muster, die man in Büchern gelernt hat, so ein bisschen auf sich an. Ne? Also wer schon mal ganz einfaches Beispiel mal so diese smarte Zielformulierung gesehen hat, das ist alles fein, aber irgendwann hat man so seinen eigenen Weg, wo man sagt, okay, hier kann man für sich am besten langhangeln und das am besten hinkriegen. Und ja, heute untersuchen wir mal ein sehr nutzvolles Zielsystem für die Zahnarztpraxis und wir können das deswegen als sehr nutzvoll bezeichnen, weil Stefan das selber von Grund auf an benutzt hat für seine erste kleinere Praxis, die er seinerzeit von seiner Mutter übernommen hat und dann immer weiter, bis es dann zur finalen Dental 1 Klinik gekommen ist. Und deswegen glaube ich, sprechen wir durchaus, Stefan, von einem bewährten, wenn nicht sogar sehr bewährten System, das auch nichts Theoretisches ist, was irgendein Manager mal bei BASF oder bei Bayer ausprobiert hat oder bei was bei Tesla funktioniert, sondern es funktioniert für eine Zahnarztpraxis. Das war unser, wenn man so will, zweites Kriterium. Also, dass wir es einmal ausprobiert haben, dass es auf eine Zahnarztpraxis klappt und dass man es auch adaptierbar machen kann für sich selber. Es gibt sicherlich noch tausend andere Möglichkeiten dazu, aber das ist jetzt mal eine, mit der wir starten wollen, lieber Stefan.
Genau. Es gibt bei Zielsystemen oder ich sage ganz gerne immer so Frameworks, also so ein Rahmen, in dem man sich bewegt, der einen da ein bisschen so unterstützen soll, dass man gewisse Struktur einfach hat. Da gibt es einmal natürlich das Thema, dass es dort sowieso innerhalb der Systeme auch Weiterentwicklungen gibt. Also diese Systeme entwickeln sich auch immer weiter. Und als ich 2017 angefangen habe, dieses System zu etablieren, da gab es teilweise gewisse Dinge, die es jetzt gibt in diesem System, auch noch nicht. Also das finde ich sehr cool an diesem System. Es gibt auch Systeme, ne, smart wird immer smart bleiben. Und das ist halt auch wirklich, das ist ein Mikrosystem. Ja, das ist eigentlich kein System, sondern es ist...
Es ist eine Formulierungsform, wenn man so will. Es ist eine Definitionsform, ja.
Es ist einfach, oder ein Habit, wie sollte man sich ein Ziel grundsätzlich setzen? Das ist aber noch lange kein Framework. Also wer euch sagen will, smart ist ein Framework, das ist Unsinn, ja. Es ist einfach nur eine Art, wie man grundsätzlich Ziele setzen sollte. Aber ein Framework ist ja so viel mehr.
Definiere einmal den Begriff Framework, wie du den verstehst.
Genau, also ein Framework ist eine Ansammlung an Tools, die einen dabei unterstützt, gewisse Ziele zu erreichen. Wenn es ein Zielsetzungssystem ist, unterstützt einen das System eben, Ziele zu erreichen. Ein Framework kann aber auch zum Beispiel sein, wie machen wir Content? Ja, du hast ein Framework für Content-Produktion. Und da sind ganz viele Ansammlungen an Prozessen und grundsätzlichen Leitlinien, wie du das machst. Und das soll eigentlich auch eine minimale Qualität und einen Standard eben herstellen, wie man das eben tut. Und wir haben das ganz viel. Wir haben unsere Frameworks bei unserem Behandlungskonzept. Ja, wie wir Dinge tun, das haben wir alle. Aber dann beim Drumherum wursteln wir. Und das soll dieses Rumgewurstel halt wegbekommen, dass man eine Struktur reinbekommt und Dinge immer gleich macht. Weil wenn man Dinge immer gleich macht, wird man besser darin. Und wenn man besser darin wird, kriegt man bessere Ergebnisse.
Absolut. Und wenn ihr richtig zugehört habt, dann könnt ihr das, was Stefan Framework nennt, auch mit QM titulieren. Es ist etwas in feste Prozesse bringen, diese Prozesse immer wieder besser machen, aber alles nach diesen Prozessverkettungen machen, damit es sozusagen perfekt läuft. Man überlegt sich, man geht sozusagen, wie wir heute in die Aufnahme gehen. Wir gehen stumpf in die Aufnahme rein. Wir haben ein festes Framework, ein festes QM, wie alles vorzubereiten ist. Die Technik nach einer definierten Methode wird die Technik aufgesetzt. Es wird definiert aufgezeichnet, sind definierte Kanäle. Und das alles überlegen wir uns nicht um 17 Uhr, wenn wir um 18 Uhr auf Sendung gehen, sondern das haben wir uns alle schon mal vorüberlegt und drücken nur einen Knopf. Also, das, was Stefan Framework sagt, ist sozusagen ein QM-System zur Zielfindung. Und dadurch, dass das Wort QM einfach zu doll vergrabbelt wurde in den letzten Jahren, aber es ist eigentlich brutal hilfreich, können wir auch gerne den Begriff Framework benutzen. Das heißt, es ist ein QM-System zur Zielfindung, es ist ein Framework zur Zielfindung.
Genau. Und in dem Falle ist es sogar, also ich erzähle mal die Geschichte von diesem Framework. Es fing eigentlich an mit Rockefeller in den 20er Jahren, 1920er Jahre. Und der hat irgendwann mal ein paar Regeln aufgeschrieben, wie man sich verhalten sollte, wenn man ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen möchte. Das waren die sogenannten Rockefeller Habits. Und irgendwann hat Vern Harnish, ein Unternehmer aus den USA, diese Rockefeller Habits, so ist zumindest die Geschichte, ich weiß nicht, ob die so eins zu eins stimmt oder ob da ein bisschen Legende dahinter jetzt ein bisschen gesponnen wird, aber im Großen und Ganzen hat er sich das angeguckt und hat gesagt, Mensch, das war ja ein toften Typ schon damals, aber jetzt im 21. Jahrhundert müssten wir das Ganze mal so ein bisschen modernisieren, damit es auf digitalisierte Unternehmen passt. Und dann hat er ein Buch geschrieben, das hieß am Anfang Rockefeller Habits 2.0. Und ich glaube, ne, der hat damals auch angefangen und hat dann gemerkt, oh, das ist ja was, was wirklich erfolgreich werden kann. Und hat dann gesagt, nee, lassen wir nicht Rockefeller Habits 2.0 nennen, sondern ich packe da jetzt einen eigenen Namen drauf und hat es dann Scaling Up genannt. Und jetzt gibt es mittlerweile einen europäischen Ableger, der heißt Scale Up. Der wird von dem Nikolai Ladani quasi geführt. Der war auch hier zum Podcast. Da gibt es einen Podcast bei uns. Könnt ihr gerne euch anhören, wo wir auch nochmal über das Framework sprechen und über seinen Weg und so. Super spannender Typ. Und ich glaube, wir tun ihm jetzt unbedingt nicht unrecht, wenn wir jetzt hier auch über das Framework sprechen. Ich denke mal, der eine oder andere guckt sich das ja dann auch an und vielleicht übernimmt er es sogar. Weil ich muss sagen, mich hat es extrem weit nach vorne gebracht. Und es gibt auch eine Statistik, dass Unternehmen, die ein Framework benutzen, im Schnitt 4-mal häufiger die 1-Million Umsatzmarke knacken als Unternehmen ohne Framework. Also die 1-Million Umsatzmarke, das ist so ein Punkt, das schaffen schon die wenigsten Unternehmen. Ich weiß gar nicht genau wie viel Prozent, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, nur eine einstellige Prozentzahl in Deutschland. Der Unternehmen machen mehr als 1 Million Umsatz, ne? Weil die meisten sind eben selbstständige Solopreneure und selbst wenn du 2, 3, 4 Angestellte hast, bist du meistens noch unter 1 Million. Und das hilft dir dann dabei. Und dann war sozusagen einmal dieses Framework geboren und es geht eigentlich darum, dass jedes Unternehmen 4 Bereiche hat, in die man meistern muss, damit es erfolgreich wird. Der erste Bereich sind die Menschen, also People. Das heißt, es gibt immer Menschen in einem Unternehmen, die arbeiten, die müssen zusammenarbeiten, gibt es Führungsthemen und da gibt es vor allem auch das Thema, dass man sich absprechen muss, Meetings. Gehen wir gleich ein bisschen tiefer drauf ein. Das zweite ist das Thema Strategie, Strategy. Das heißt, ein Unternehmen, was keine Strategie hat, aber tolle Menschen im Unternehmen, wird trotzdem eben ziellos arbeiten. Die kommen zwar gut miteinander klar, aber sie arbeiten nicht in die richtige Richtung. Strategie bedeutet immer Ressourcenverteilung und es braucht eben ein gutes Framework, einen guten Prozess für Ressourcenverteilung am Ende des Tages. Ja, Strategie ist nichts anderes als unlimitierte Möglichkeiten und dann aber limitierte Ressourcen dagegen zu stellen und zu sagen, wo setze ich denn jetzt hier meine Chips auf dem Poker-Table oder auf dem Roulette-Table? Setze ich alles auf grün oder setze ich alles auf rot? Ja, nur das mit dem Unterschied, dass es kein Glücksspiel ist, sondern dass die Karten eben mit Wahrscheinlichkeiten echt verteilt sind und dass einige Felder besser besetzt sind als andere. Und das rauszufinden, welche Felder eine höhere Wahrscheinlichkeit haben zu gewinnen, ist Strategie. Und dann gibt es eben das Thema Execution. Das heißt, ein Unternehmen, was tolle Leute hat und eine tolle Strategie, aber diese Strategie nicht auf die Straße bekommt, also keine gute Execution hat, wird eben trotzdem nicht erfolgreich sein. Also das heißt, man muss auch gute Prozesse haben, um Dinge, die man sich vornimmt, umzusetzen. Und da reden wir vor allem über die Dinge, die nicht automatisch passieren, also so im Daily Business sind, sondern die großen Projekte, das Unternehmen besser zu machen, sogenannte Objective Key Results. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Ne? Es gibt dann eben so Sachen, die man jeden Tag macht. Das sind so die dringenden und wichtigen, die macht man sowieso, aber die wichtigen, die nicht so dringend sind, also wirkliche Ziele zu verfolgen, ein neues System einzuführen und so weiter. Das ist wirklich dann Execution einer Strategie. Und dann gibt es noch den vierten Bereich, das ist Cash. Und Cash bedeutet einfach, dass ein Unternehmen auch Geld verdienen muss. Und das ist wie so eine Art Zyklus zu sehen. Das heißt, wenn ein Unternehmen kein Geld hat, kann es keine Leute einstellen. Wenn es keine Leute einstellt, kann es keine gute Strategie entwickeln und keine gute Execution machen. Gleichzeitig, wenn die Leute gut zusammenarbeiten und mit einer guten Strategie arbeiten und alles umsetzen, kommt auch automatisch Cash ins Unternehmen. Und deswegen ist es wie so eine Art Schwungrad. Und dann kann man eigentlich immer innerhalb dieses Frameworks schauen, wo habe ich gerade mein Defizit? Also wo ist momentan mein schwächster Bereich? Und damit arbeite ich schon mal auf der strukturellen Ebene dann am Engpass. Ja, wenn ich zum Beispiel eine sehr gute Strategie habe, aber keine gute Execution, arbeite ich daran. Wenn meine Execution super ist, aber ich mache einfach die falschen Sachen, die aber richtig gut, dann sollte ich vielleicht an meiner Strategie arbeiten. Also das ist so ein bisschen, ja, so das Intro zu Scaling Up, was das eigentlich beinhaltet.
Ihr habt ja auch alle gehört, dass da 4 Bereiche angesprochen werden, die Stefan jetzt schon mal kurz schraffiert hatte, aber da gehen wir nochmal später drauf ein. Es wird ja sehr häufig bei der Zieldefinition über 4 Bereiche gesprochen. Zum Beispiel bei der Balanced Scorecard gibt es auch die 4 Bereiche. Die sind noch so ein bisschen anders verteilt, aber das ist ungefähr dasselbe. Ne? Dort gibt es nochmal einen konkreten Bereich für Finanzen, einen konkreten Bereich, wie es hier im ersten Bereich ist für das Personal und so weiter und so fort. Das heißt, Rockefeller war ja ein schlaues Kerlchen, war zu seiner Zeit der erfolgreichste Unternehmer der Welt. Ich weiß nicht, ob er an Nettovermögen inflationsbereinigt ärmer wäre als Elon Musk heute. Er wird wahrscheinlich reicher gewesen sein. Und das Unternehmen haben sie seinerzeit zerschlagen. Schlussendlich war er aber bei all dem, was er getan hat, brutal erfolgreich. Hat natürlich auch in einer Wirtschaft hantiert, in der es noch nicht so viele Regeln gab. Das heißt, der Machtmissbrauch, Monopolmissbrauch und so weiter, jemand nicht zuliefern lassen, bis der pleite ging und dann aufkaufen. Das sind ja alles so Regeln des totalitären Kapitalismus, die mittlerweile, oder besser gesagt, aus diesem totalitären Kapitalismus, die mittlerweile durch Regeln eingegrenzt wurden, dass es da keinen Machtmissbrauch gibt. Also lange Rede und ganz kurzer Sinn, aber diese Regeln, die sieht man auch immer wieder bei anderen, also bei anderen Management-Vordenkern. Derjenige, der den ersten Management-Lehrstuhl der Welt hatte, das war Peter Drucker. Ich weiß nicht, ob das eine Universität von Chicago war, aber die Chicagoer Schule, die war, was die betriebswirtschaftlichen Themen angeht, immer weltweit führend. Viele Nobelpreisträger kommen aus der Chicagoer Schule. Und dieser Peter Drucker hatte die Sachen auch ähnlich formuliert. Das heißt, wenn wir irgendwann mal lustig sind, können wir vielleicht mal in ein oder zwei Jahren nochmal ein anderes Zielsystem vorstellen. Aber ihr werdet die Ähnlichkeiten innerhalb dieser Zielsysteme, die werdet ihr feststellen. Das heißt, wenn man diese Folgen dann nacheinander hören würde, würde man sagen, okay, der eine beschreibt das vielleicht mit ein bisschen anderen, mit ein paar anderen Vokabeln und der andere nutzt vielleicht dann nochmal ein Edge hier oder da. Ja, das ist so. Und es ist auch immer so ein bisschen in die Zeit transferiert. Wie Stefan sagte, 2017 hat er angefangen damit zu arbeiten. Heutzutage gibt es ja schon noch erweiterte Tools für. Also es gibt ja mehr Erkenntnisse, wie man es besser machen kann, wie man es noch feiner machen kann.
Oder einfacher manchmal sogar. Einige Dinge in Scale-Up sind einfacher geworden, weil die gemerkt haben, in der Zusammenarbeit mit den Companies, dass gewisse Tools in der Komplexität zwar super sind, aber dann nur noch 20% der Leute sie nutzen und dann sind sie eben ineffizient, ne?
Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Als Praxisinhaber in der Dentalbranche wissen Sie, wie wichtig qualifiziertes Personal für den Erfolg Ihrer Praxis ist. Die Opti Academy bietet mit dem Quereinsteiger in die Zahnmedizin Praxismanagement-Kurs eine exzellente Möglichkeit, Ihr Team zu stärken. Dieses Fernstudium richtet sich an motivierte Quereinsteiger, die sich fundierte Kenntnisse in Bereichen wie rechtliche Grundlagen, Terminorganisation, Qualitäts- und Hygienemanagement aneignen möchten. Mit dem Abschluss erlangen Ihre Mitarbeiter ein IHK-Zertifikat und bringen somit wertvolles Wissen und Kompetenz in Ihre Praxis ein. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Praxis mit Mitarbeitern, die bestens gerüstet sind, um den Praxisalltag zu meistern. Und verkürzen Sie deren Einarbeitungszeit. Erfahren Sie mehr über diese und weitere Fortbildung auf www.opti-academy.de.
100%. Dasselbe war zum Beispiel mit der Balance Scorecard. Über die habe ich damals meine Diplomarbeit geschrieben. Einsatz der Balance Scorecard in der Zahnarztpraxis war quasi 150-seitige Arbeit, wo ich dieses Zielsystem für eine Zahnarztpraxis anhand dort festgelegt habe mit Scoring-Systemen und so weiter. Final, im Rückblick weiß ich, es war viel zu komplex. Es muss vereinfacht werden, sonst wird es nicht benutzt. Ja? Das heißt, es gibt das dann immer wieder so Überarbeitung Version 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es arbeitet ja heute auch keiner mehr mit dem QM-System für die Zahnarztpraxis aus 2003. Oder wer so arbeitet und kein Geld verdient, also da brauchen wir uns über nichts mehr zu unterhalten. Da ist nämlich alles ausgeblendet, was in irgendeiner Art und Weise Fortschritt ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Stefan, ich würde sagen, wir gehen mal in die Präsentation rein, wenn du nichts dagegen hast. Also, Zielerreichung durch Klarheit und Periodisierung. So wird Wachstum planbar. Und das Thema 1. Warum braucht man in der Zahnarztpraxis eigentlich ein Framework, also ein QM, also einen Rahmen zur Zielsetzung und zur Zielerreichung? Und hier kommen wir, bevor ich dann dich übergebe, Stefan, erstmal schauen wir uns das doch mal an. Wie haben wir denn angefangen? Oder was sagen Du hast da vor einigen Tagen eine wundervolle Statistik geteilt, die in dem KZBV-Jahrbuch schon seit 20 Jahren, oder seit ich in der Branche bin, seit Anfang 2000, wird diese Statistik gezeigt, sodass die Zahnärzte durchgereicht wurden. Da hast du ja sehr provokanten, richtigen Thread oder Take drauf gemacht, den fand ich auch super. Aber schlussendlich, warum braucht es eine Zahnarztpraxis? Nochmal, wie man seine Ziele setzt und ob man Ziele setzt, das bleibt einem komplett selber überlassen. Braucht ihr das, um eine Behandlung zu machen? Vielleicht nicht, ne? Aber braucht ihr das, um insgesamt sorgloser abends in den Schlaf zu gehen, sorgloser mit eurem Bankberater zu sprechen, sorgloser vor einer Kündigung zu stehen, eines Mitarbeiters? Also um einfach ein besseres Unternehmertum in der Praxis zu leben. Und es ist vollkommen egal, ob ihr mehr gewinnen wollt oder weniger gewinnen wollt. Also braucht ihr es, um sorgloser zu sein, um ein besseres Management, um den Betrieb besser zum Laufen zu bringen? Da kann es nur eine Antwort geben. Es geht nicht ohne. Wer das nicht macht, der ist nur am Flicken. Das ist wie ein Eimer, der drei Löcher drin gebohrt sind, wo du Wasser reinkippst, du klebst in einen ab, der nächste platzt wieder raus. Es ist nie heil, ja. Und deswegen möchte ich das auch immer, es wird immer so verniedlicht. Ja, wozu brauche ich denn Ziele? Es haben mir Zahnärzte gesagt, aber das ist doch gar nicht so lange her. Ich brauche mir doch keine Ziele machen, wie viel Umsatz ich mache. Ich zitiere, ja. Ich mache den maximalen Umsatz, den ich machen kann. Ja. Wenn man ganz tief drüber nachdenkt, dann sagt man, okay, er tut alles, was er machen kann und ob er sich jetzt 1 Million oder 1,2 Millionen hinschreibt, okay. Aber es ist ja nicht nur der Zahnarzt singulär zu betrachten, es ist ja alles andere an Maßnahmen, die dahinterstehen, zu betrachten. Wie viel Raum brauche ich, wie was kostet mich ein Patient, wie viel Material brauche ich, wer assistiert, wie mache ich die Einbestellungssystematik, dass ich nicht allen hinterherlaufe, wie mache ich dies, wie mache ich, gehe ich mit Ausfallzeiten und bababababababab. Ne? Das heißt, es endet ja nie. Wir haben das, alle einzelnen Bereiche haben wir sozusagen immer schon mal irgendwo tiefer gelegt. Aber nun, Stefan, das war mein kleiner Take darauf und jetzt sag mir nochmal, warum hast du dich 2017 überhaupt mit diesem Thema beschäftigt und warum hast du gesagt, ey, es geht so nicht weiter? Ich möchte unbedingt jetzt hier mal strukturiertere Ziele für mich und für mein Praxisteam aufbauen.
Also du hast schon sehr, sehr viele Dinge gesagt, die komplett richtig sind und die ich wahrscheinlich jetzt sogar auch nochmal gerne vertiefen möchte, weil ich glaube, wenn man sie zweimal sagt, wird es dadurch nicht schlechter. Und zwar hast du gesagt, ja, man braucht das nicht zum Überleben. Richtig. Aber ich habe damals schon erkannt, dass meine Entscheidungen schlechter sind, als sie sein könnten, wenn ich mir mehr Gedanken darüber machen würde. Also so ein System zu haben, ich habe ja auch, glaube ich, jetzt vor ein paar Tagen erst einen Post gemacht auf LinkedIn, es ist super wichtig, nicht nur Holz zu fällen mit der Axt, sondern die Axt zu schärfen. Und dieses Framework ist mein oder unser Axtschärfungsmechanismus. Das heißt, es hilft mir, einen besseren Return on Decision zu bekommen. Das heißt, meine Entscheidungen werden im Durchschnitt besser und Entscheidung bedeutet ja aus dem Strategy-Part von diesen vier, die es gibt, bedeutet dann, wenn ich diese strategischen Dinge, die ich rausgefunden habe durch Nachdenken, durch Nutzen des Frameworks, durch Einhalten von gewissen Entscheidungsprozessen, ja, wie wir daran herangehen. Also einmal die Zielfindung und dann eben dann auch die Zielumsetzung. Das war mir damals noch gar nicht so klar wie jetzt, aber ich wusste schon irgendwie, okay, wenn ich jetzt bessere Entscheidungen treffen würde, wäre das ein langfristiger Compound-Effekt, der sich exponentiell über die Jahre hinweg auf das Unternehmen auswirken würde, im positiven Sinne. Und das stimmt auch. Und das Ding ist, man kann natürlich in einer Welt leben, in der man das nicht nutzt und dann geht es einem trotzdem ja irgendwie ganz gut. Man weiß aber nicht, wie es gehen könnte, wenn man das anders gemacht hätte. Man kann dieses Leben ja nicht zweimal gleichzeitig leben und vergleichen. Du kannst diesen Gap nicht wissen, der da ist, weil du vielleicht in deiner Parallelwelt es anders machen würdest.
Du kannst auch nur dich immer mit dir selber messen. Denn wenn zum Beispiel wenn du es zum Beispiel machst und dein Nachbar macht es nicht, dann kann der Nachbar trotzdem erfolgreicher sein, weil er irgendwie intuitiv irgendwie was besser macht. Das heißt, du machst ein besseres aus dir selbst. Du machst ein besseres aus dir und deiner Praxisumgebung.
Richtig. Aber du merkst es schon natürlich, dass wenn du immer wieder Entscheidungen triffst und dann ist das Outcome nicht das, was du vielleicht irgendwie gewollt hast oder du merkst irgendwie, es ist ineffizient oder es könnte besser gehen. Das ist ja ein Bauchgefühl in dir drin. Und dann habe ich damals nach Wegen gesucht, um das irgendwie zu verbessern. Und ich habe am Anfang, wie fängt man mit sowas an? 2016, 15 habe ich mir irgendwann kurz vor Silvester einfach immer aufgeschrieben, wo will ich in einem Jahr stehen. Damals noch nicht mal in 10 Jahren, sondern was will ich dieses Jahr so erreichen? Das war wie so eine Bucketlist. Das war wie so eine, ich würde sagen, es war keine Zielliste, das war eine Wunschliste, die ich geschrieben habe für Erwachsene. So. Und dann am Ende des Jahres war die Wunschliste nicht in Erfüllung gegangen. Weil, und dann habe ich mich immer gefragt, warum nicht? Ja, weil ich irgendwie keinen Support unterjährig hatte. Und dann habe ich aber irgendwann angefangen, dann fing das wirklich mit so smart an. Ich glaube, dann war ich so, habe ich das erste Buch dazu gelesen, ersten 2 Bücher. Das war noch gar nicht Scaling Up, sondern das war irgendwie so, wie setze ich mir Ziele oder wie werde ich erfolgreicher, so diese ganzen Gedönssachen, ne? Also von irgendwelchen Erfolgsleuten. Und da wurde es schon besser. Also da hat man dann wirklich dann schon angefangen, irgendwie ein bisschen strukturierter das aufzuschreiben, auch mal auf anderen Timeframes auch Ziele zu setzen. Damit fängt das dann so ein bisschen an, zu sagen, hey, denk dir nicht, wo du in einem Jahr stehen willst, sondern denk dir erstmal, wo du in 5 Jahren stehen willst. Und dann bricht das so ein bisschen runter. Und dann habe ich mehr oder weniger, ich sag mehr oder weniger, weil es war bestimmt kein voller Zufall, irgendwann Scale-Up gesehen und bin darauf aufmerksam geworden. Hätte ich aber noch das Mindset von vor 3 Jahren gehabt, wäre ich drüber gegangen über das Buch. Hätte ich gar nicht gelesen, weil wäre für mich nicht relevant gewesen. Ich war schon in diesem Suchmodus. Das heißt, du findest ja immer die Dinge, nach denen du Ausschau hältst. Und dann habe ich das damals gelesen und habe so gesagt, wow, das ist wirklich krass. Also das war für mich damals wirklich ein Augenöffner, weil noch nie habe ich irgendwas gelesen, wo so viel Struktur in Ziele, in Wachstum, du hast wie so eine Art Handbuch zum Wachsen bekommen. Also wie eine Art Skalierungskurs als Buch. Und ich habe gesagt, okay, versuchen wir das mal. Du denkst ja auch erstmal so, okay, viel schreiben kann man viel. Viele Dinge wusste ich aber auch, das ist total logisch. Das macht so viel Sinn. Also du adaptierst ja nur die Dinge, die du für dich als sinnvoll erachtest. Wenn du irgendjemandem zuhörst und der ist zwar erfolgreich, aber deine Glaubenssätze sind komplett konträr zu dem, was der sagt, dann wirst du zwar sagen, hey, das funktioniert für den, aber nicht für mich. Und das war damals aber gar nicht so, sondern ich habe gedacht so, wow, das macht total Sinn. Und dann haben wir angefangen, nicht das ganze Framework zu implementieren, weil man muss sich das ja mal vorstellen, es war eine kleine Praxis mit, wie viel waren wir, 2017? 8 Leute, 9 Leute. Und gewisse Dinge in diesem Buch sind für mittelständische Unternehmen gewesen, beziehungsweise für sehr wachstumsorientierte Startups. Aber was wir übernommen haben, war einmal schon mal der Meeting-Rhythmus und den Jahreszielplan. Es gab damals so einen Jahreszielplan bei Scale-Up. Und dann habe ich mein Team genommen und habe gesagt, hey, wisst ihr was? Sollen wir uns nicht für nächstes Jahr mal ein paar Ziele setzen? Irgendwie, und wenn wir die erreichen, dann gönnen wir uns was Schönes. So, das war so der allererste Anfang. Es war so ein bisschen so, dann fahren wir irgendwie gemeinsam als Team irgendwie einen Tag weg oder 2. Und dann haben wir das irgendwann auf Quartalsebene gemacht, weil bei Scale-Up ist es so, es steht und fällt mit einem Meeting-Rhythmus. Also das ist so der Grundstock, der Grundtaktstock des Unternehmens, dass du sagst, du triffst dich eigentlich einmal zu einem Daily Huddle. Das machst du in einem kleinen Rahmen, zum Beispiel in einem Behandlungsteam-Ebene oder wenn du eine kleine Praxis bist, machst du es mit allen morgens. Wenn du noch keine Schichten hast, ansonsten, wenn du schon ein Schichtsystem hast, machst du ein Meeting mit der Frühschicht und ein Meeting mit der Spätschicht. Wenn du in unserer Größe bist, trifft sich vielleicht das Social-Media-Team, treffen sich die Teamleiter der Assistenz, treffen sich die Ärzte einmal früh oder die Behandlungsteams. Also je größer du wirst, umso mehr von diesen Daily Huddles hast du über das Unternehmen verteilt. Und dann hast du ein Weekly-Treffen, wo eigentlich wie so eine Art wöchentliche Wasserstandsmeldung gemacht wird und wo die operativen Maßnahmen, die wirklich sich aufs tägliche Geschäft auswirken, besprochen werden. Also sprengt wahrscheinlich den Podcast jetzt, wenn ich da so sehr tief reingehe, aber im Großen und Ganzen geht man von den Timeframes immer mehr ins Strategische vom Operativen. Also im Daily Huddle geht es wirklich darum, was war gestern, was ist heute, worauf müssen wir aufpassen, dass wir nicht hinfallen. Im Wochenmeeting geht es so ein bisschen darum, haben wir unsere wöchentlichen Ziele erreicht, die aufs Quartalsziel einzahlen und was ist sonst so gewesen? So, und in den Monatsmeetings, da wird es dann schon strategischer und in den Quartalsmeetings ist es rein strategisch. Das heißt, im Quartalsmeeting guckst du zurück, das ist auch deutlich länger, das ist dann eher so ein 4-Stunden-Meeting, bei uns ist mittlerweile 2 Tage, mit 3 Stunden, glaube ich, angefangen, 2 Stunden Quartalsmeeting. Mittlerweile haben wir so viele Themen, dass wir das ganze Führungsteam 2 Tage bespaßen mit strategischen Fragen und gucken einmal zurück, haben wir unsere Ziele erreicht, waren die sinnvoll und dann gucken wir in die Zukunft mit dem, was wir jetzt geschaffen haben in 3 Monaten, wie weit sind wir mit unseren Jahreszielen und mit unseren sehr langfristigen Zielen und was ist jetzt der Engpass? Also was ist wirklich jetzt der strategische Engpass? Was sind die 3 bis 5 Projekte, also OKRs in dem Falle, also Objective Key Results, die jetzt mit dem geringsten Aufwand den meisten Impact generieren? Das ist Strategie, ne? Wo können wir jetzt in den nächsten 3 Monaten Ressourcen verteilen, um sie maximal gewinnbringend für das Unternehmen anzuwenden? Und auf unserer jetzigen Größe machen wir das nicht mehr auf Unternehmensbasis, sondern jede Abteilung überlegt sich ihre 3 bis 5 Prioritäten. Mittlerweile sind wir eher auf 3, weil 5 ist schon zu viel. Also lieber sogar 2 als 2 gute als 5 mittelmäßige. Und dann gehen die Teamleiter in ihre Teams, in die Abteilungen. Und dann heißt es wirklich, auf Wochenbasis diese Prioritäten zu verfolgen. Und auch immer im Reporting sozusagen zu sagen, okay, was weiß ich, Beispiel. Wir möchten dieses Quartal einen neuen Prozess einführen, wie wir Neupatienten in unserer Klinik betreuen. Vorher haben wir immer gesagt, jeder kriegt einen 20-Minuten-Termin. Und das, was man in 20 Minuten schafft, macht man. Und wenn ein OPG notwendig ist, okay. Aber einen Scan schaffen wir nicht. Und wenn derjenige großen Behandlungsbedarf hat, dann muss der auch nochmal wiederkommen. Wir treffen die strategische Entscheidung, das zu verändern und sagen, ab jetzt kriegt jeder neue Patient mehr Zeit, sodass wir ihn komplett durchscreenen können, dass wir einen Leitfaden durchgehen können, sodass wir jeden Behandlungsbedarf wirklich erfassen und dann auch umsetzen. So, und das ist ein strategisches Projekt für ein Quartal bei uns. So, dass man sagt, okay, was brauchen wir dafür? Wenn wir jeden scannen wollen, müssen wir einen neuen Scanner anschaffen. Wenn wir ein bestimmtes Skript durchgehen wollen, brauchen wir das Skript. Was muss da drin stehen? Was muss jemand wissen, der bei uns neu reinkommt, dass der das beim ersten Mal schon rafft? Alle Ressourcen auf dieses eine Ding zu bündeln und zu sagen, okay, innerhalb von 3 Monaten haben wir diesen Prozess up and running. Und so bekommst du im Unternehmen extrem viel umgesetzt, weil du jede Abteilung erstmal setzt sich eigene Ziele. Das heißt, die Abrechnung könnte hier ja gar nichts dazu bringen, ne? Das heißt, die Abrechnung hat dann einfach ein anderes Ziel. Die Abrechnung könnte das Ziel haben, den Heil- und Kostenplan-Erstellungsprozess um 3 Tage zu verkürzen, von durchschnittlich momentan 10 auf 7. Okay, was brauchen wir dafür? Okay, dann muss das und das sein, dann muss das und das gemacht werden, dann muss das und das gemacht werden. Und dann wird nach 3 Monaten geschaut, haben wir das erreicht? In den meisten Fällen wird das so sein, weil wenn man an einem Ziel eng dranbleibt, dann ist das machbar. Und dann setzt man sich wieder neue Ziele. Und so kann man innerhalb eines Jahres verdammt viele wichtige Ziele erreichen, nur aufgrund dessen, dass man einen bestimmten Meeting-Rhythmus eingehalten hat. Also das ist so ein Aspekt von dem Framework, Meeting-Rhythmus.
Okay, ich fange nochmal an einer anderen Stelle an und dann komme ich auf Meetings. Wie stellst du sicher inhaltlich, dass das Ziel, was zum Beispiel im ersten Quartal verfolgt ist und vernünftig umgesetzt worden ist, dass das im dritten Quartal, wo das Ziel nicht mehr so präsent ist, aber eigentlich schon laufen muss, dass das noch sozusagen so weiterverfolgt wird, wie du es im ersten Quartal gemacht hast?
Ein OKR wird in der Regel zu einem Standardprozess. Also solange es ein OKR ist, ist es etwas Neues, eine strukturelle Verbesserung des Unternehmens. Und wenn eine strukturelle Verbesserung, also es kann natürlich auch ein abgeschlossenes Projekt sein, dann ist es abgeschlossen, was weiß ich, in diesem Quartal steht das und das Event an. Das war dann entweder erfolgreich oder nicht, ist binär ja oder nein. Die allermeisten Ziele sind aber struktureller Art und erfordern dann nach einem Initialprojekt von sehr hoher Intensität danach jemanden, der sozusagen diesen Prozess ownt. Das heißt, in der Regel wird nach diesem Einführungsteil, sagen wir mal neuen Leitfaden eingeführt, gibt es dann jemanden, der dafür sorgt, dass im QM dieses Verhalten aufrechterhalten wird. Das geht nur, indem du ein gewisses Controlling hast oder eine gewisse Führungsdichte in der jeweiligen Abteilung, die dann eben das als KPI hat, das zu monitoren. Also nennen wir mal an, wir führen einen neuen Leitfaden ein am Telefon, dass immer so und so die Leute begrüßt werden mit Namen. Das muss seinen Eingang finden in das Standard QM. Also der Prozess muss verschriftlicht und klar sein. Und dann muss es eine Art von Controlling geben, die hoffentlich nicht so aufwendig ist. Und es darf auch nur eine gewisse Anzahl an Prozessen in jeder Abteilung geben. Das heißt, wenn ich was Neues einführe, ist irgendwo dahinter vielleicht irgendetwas, was wegfallen muss. Ansonsten ist man irgendwann nur noch damit beschäftigt, die Richtlinien zu kontrollieren. Also am Ende des Tages muss ich gucken, dass ich mit 10% meiner Zeit die restlichen 90% kontrollen kann. Und wenn immer mehr dazukommt, wie so ein Kleiderschrank, der überquillt mit irgendwelchen Sachen, irgendwann muss ich die hässlichsten Kleider halt einfach rausschmeißen. Ansonsten werde ich zu einer Telekom oder zu einem Deutsche Bahn-Unternehmen halt, ne?
Ja, absolut. Weswegen ich danach frage, es muss in die Zahlen, muss es fest aufgenommen werden und es muss jemand diese Zahlen weiterhin überprüfen. Und es ist nicht selten, also aus meiner Erfahrung, dass wenn du jetzt zum Beispiel im Quartal 2023 etwas eingeführt hast, dass mit den vielen Sachen, die dann ja kommen oder die gerade bei euch, neue Klinik, wo ganz viel Neues kommt, die im Quartal 1 2025 vielleicht nicht mehr das vertiefende Augenmerk haben, wie sie es 2 Jahre oder 2,5 Jahre zuvor hatten. Das ist auch normal. Dafür ist es in den Prozess eingegangen, dafür ist es niedergeschrieben worden, dafür ist es in der normalen QM-Schulung, ist es aufgenommen. Das heißt, wie ist es? Wiederholung. Wiederholung und Wiederholung. Und irgendwann sitzt dann dieser Prozess. Das heißt, man darf nicht nachlassen, diese Sachen auch sozusagen immer wieder zu schulen. Auch wenn es noch so lästig ist, denn das ist so, würde ich sagen, mit das Lästigste, dass man einen sehr starken Wiederholungsanteil an diesen Sachen hat. Weil es nicht immer automatisch, man denkt es sich und alle Vögel fliegen in den Süden. Also das funktioniert nicht.
Gar nicht. Boah, also ich habe komplett unterschätzt die letzten Jahre immer wieder, wie lange es braucht, bis eine Sache, die wirklich eine Verhaltensänderung nach sich ziehen muss, auch wirklich sitzt. Und wenn sie sitzt, heißt das ja nur, dass es für die Leute sitzt, die jetzt im Unternehmen sind und noch lange nicht für die, gerade wenn du dich unterscheidest von anderen Unternehmen, wenn du einen höheren Standard hast, dann kommen Leute automatisch mit diesem Gap in deinem Unternehmen. Und deswegen haben wir jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren sehr viele unserer strategischen Ziele so gesetzt, dass wir erstmal die Basis schaffen. Also wirklich am QM arbeiten, am Onboarding, an unseren Prozessen, dass das alles super klar ist. Erst dann kannst du eigentlich gucken, dass du die Leute, dann kriegst du die Leute schnell auf diese Stufe. Und es ist vermessen zu glauben, dass man diese Top 10 oder Top 20 Prozesse nicht immer wieder mal als OKR wieder hochholen muss, weil einfach eine Verwässerung, sei es der Core Values, sei es der Gesprächsleitfäden, immer wieder stattfindet und gewisse Sachen entwickeln sich auch einfach weiter. Das heißt, selbst wenn du mal einen guten Standard hattest, keine Ahnung, in der Content-Produktion und dann fasst du dieses Ding zwei Jahre nicht an und schon bist du hinten dran, weil andere Leute mit KI oder mit irgendwelchen Automation-Tools arbeiten und du eigentlich mit deinem zwei Jahre alten Prozess, obwohl der perfekt eingehalten wird, eigentlich schon wieder outdated bist. Das heißt, du kannst immer nur so und so viele Sachen pro Zeiteinheit machen und das ist wieder Strategie. Ja, du musst eben sehen, wo bist du am weitesten hinten im Verhältnis zu da, wo du sein möchtest. Und das ist automatisch dann deine OKR für die nächste Zeit in dem Bereich.
Auch hier nochmal die Leute auf einen einheitlichen Stand bringen. Also es ist ja dasselbe wie bei Quereinsteigern. Quereinsteiger in der Zahnarztpraxis, da mache ich jetzt auch gerade, produziere ich eine schöne Folge dazu, die vorher vielleicht in der Bank gearbeitet haben oder im Hotel. Ja, die wir eigentlich schon seit vielen Jahren immer so in die Empfangsposition der Zahnarztpraxis integrieren, was auch sehr gut klappt. Das, was immer wieder auffällt, ist, dass das Grundvokabular, dass das manchmal gar nicht richtig verstanden wird, sondern dass nur danach gehandelt wird. Zum Beispiel man hört Trepp oder irgendetwas anderes, man weiß, okay, wenn das gesagt wird oder so, dann bereite ich das und das vor oder dann schreibe ich das und das runter oder dann vergebe ich einen 2-Stunden-Termin und hinterfrage gar nicht mehr, warum mache ich das eigentlich? Das sehe ich bei den Quereinsteigern und das wirst du haben bei Leuten, die von außen reinkommen, die werden schon mal von vornherein ein Vokabularproblem haben, weil du hast ein sehr angelsächsisches Vokabular. Die Erwartung kann ja nicht sein, dass jeder sofort versteht, was du meinst, wenn du OKR und strategisches Meeting, operatives Meeting. Selbst das wird ja sein, okay, was meint er denn damit? Man kann ja auch dies oder man kann auch jenes darunter verstehen. Das heißt, was wir bei diesen Quereinsteigern immer sehen, ist, es muss erstmal ein Grundvokabular hergestellt werden. Das heißt, es muss eine Anreicherung des Vokabulars, ganz, ganz wichtig, auf dem Niveau einer, ja, ich sag mal so, einer vernünftig ausgebildeten ZFA kommen, damit es überhaupt verstanden wird, was gemacht wird. Das zu wiederholen, was gemacht wird, das ist immer sehr viel einfacher, ne? Trepp mache ich immer 2 Stunden, was auch immer eine Trepp sein soll, ja. Aber das dann, um das nachher besser zu machen, müssen sie verstehen, was sie da machen, um auch zu sagen, ey, das macht eigentlich nicht viel Sinn, dass wir da immer 2 Stunden machen. Ich muss eigentlich das nochmal und das nochmal und das wäre eigentlich besser, wenn man das macht. Das heißt, das sehe ich als einen Punkt, der ganz wichtig ist. Und der andere ist, dass ich meistens eine Verhaltensänderung mit Leuten aus dem eigenen Team als schwieriger erachte, als von Leuten, die sich bewerben und bei mir anfangen wollen. Die sich bewerben, hier anfangen wollen, die wissen, okay, irgendwas wird sich ändern zu meinem vorherigen Job. Beim vorherigen Job war ich bei Lidl an der Kasse, war ich in der Apotheke, war ich Manager bei BASF und jetzt bin ich beim neuen Arbeitgeber. Ich weiß, es verändert sich etwas und ich gehe mit dieser Öffnung, gehe ich da rein. Aber in der eigenen Praxis zu sagen, wir haben es bis gestern so gemacht, ich kann zwar gut begründen, warum wir es ab übermorgen so machen wollen, aber dann das einzuschleifen, da muss man doch sehr, sehr, sehr viele Wiederholungen machen. Und jeder, der jetzt sagt, okay, wir lassen es bei 10 Wiederholungen in 2 Jahren, da kann ich sagen, bei jeder Schätzung, die er macht, verdoppelt sie oder verdreifacht sie und dann seid ihr bei einer realistischen Anzahl, bis es dann wirklich sitzt und auch so gelebt werden kann in der Praxis.
Es ist so, wir versuchen, Change als Konstante in unserem Unternehmen zu etablieren. Das heißt, Change ist eher die Normalität als die Ausnahme. Das heißt, das ist ein bisschen so, wenn du ständig zum Sport gehst, bist du in der Routine und du bist an den Muskelkater gewöhnt und der ist dann auch nicht so schlimm. Das ist natürlich eine extrem unterschiedliche Herangehensweise zu wahrscheinlich 95% der Praxen, weil die in der Routine leben. Dennoch, ich kann wirklich nur dazu einladen, wenn du jetzt als Praxisinhaber oder als Gründer das hörst, gerade in der jetzigen Zeit wird es sehr, sehr beneficial sein, also sehr, sehr gut sein, wenn ihr eine gewisse Agilität, eine gewisse mentale Bereitschaft habt, ständig euch zu hinterfragen und gewisse Prozesse immer wieder neu, also wenn der lange so bleibt, ist ja auch in Ordnung. Es gibt gewisse Sachen, die ändern sich nicht so schnell, aber momentan ändern sich viele Sachen verdammt schnell. Und da einfach nur diese Grundbereitschaft zu haben, we are ready when it's necessary ist, also wenn es notwendig ist, das ist ein ganz, ganz großes Fund und das müsst ihr natürlich auch gucken, dass ihr die richtigen Leute habt natürlich. Ich weiß, das ist immer so leicht gesagt, wenn man das viele Jahre so aufgebaut hat, aber das ist ja auch ein Ergebnis einer strategischen Entscheidung, die ich vor 8 Jahren getroffen habe oder vor 6 Jahren. Nämlich zu sagen, ich hole mir eher Leute, die eine gute Einstellung haben, als die ein hohes Skillset haben, weil Leute, die eine hohe Rate of Learning haben, also die schnell Dinge adaptieren und lernen können, sind im heutigen Arbeitsmarkt viel mehr wert als Leute, die eine Sache voll lange gemacht haben und total gut da drin sind, aber strugglen, sich weiterzuentwickeln oder sich woanders hin zu orientieren. Also kann ich wirklich nur sagen, und das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist, wenn ihr Dinge anstoßt, dann konzentriert euch auf eine Sache, anstatt, ich habe ja jetzt gesagt, 3 bis 5 Prioritäten pro Quartal. Wir sind aber dazu übergegangen, zwar zu sagen, wir haben 3 bis 5 Prioritäten, aber wir wählen uns jetzt eine aus, mit der fangen wir an und das ist immer Prio 1. Also wir haben wirklich, wir nennen sogar unsere Meetings immer Prio-Meeting, weil wir immer nur eine Priorität aus jeder Abteilung in jedem Meeting durchgehen und keine anderen. Wenn es eine andere Priorität gibt, wird ein neues Meeting dafür eingesetzt und es werden auch keine strategischen Fragen behandelt in diesen Meetings, sondern es geht wirklich um die Prio 1 in diesem Department. Und solange wie das auf Prio 1 ist, wird in jedem nächsten Meeting immer wieder über diese Prio 1 gesprochen, bis es nicht mehr Prio 1 ist. Und dann haben wir diese Warteliste aus Prio 2 bis X, so haben wir das als Parken. Wir nutzen dafür A-Work, ist ein cooler Tipp als Projektmanagement-Tool. Und ich könnte, wenn du willst, ich könnte es sogar mal teilen und zeigen. Ich weiß nicht, ob man das dann sieht, wenn du das auf YouTube...
Lass es einfach mal machen, weil wir so viel Slides noch haben, Stefan.
Ja, okay. Dann, also wer da Interesse hat, das mal von mir gezeigt zu bekommen, schreibt mir einfach, dann schicke ich euch mal einen Screenshot, wie das bei uns aussieht. Und dann kannst du wirklich immer in dieser einen Priorität arbeiten und ihr verzettelt euch nicht. Das heißt, wenn ihr einen Teamleiter habt und gebt dem nur eine Sache und sagt, ey, wenn du mal gerade nicht in der Behandlung bist und du machst irgendwas Administratives, dann machst du das. Und alle anderen Sachen machst du, wenn überhaupt, wenn du ein gewisses Zeitkontingent in diese eine Sache gepackt hast. Das ist so, wir nennen das 20-80-Rule. Das heißt, jeder Teamleiter packt 20% seiner Zeit in die Priorität und in den anderen 80% der Zeit kann er machen, was er will. Aber mindestens 20% laufen in die eine Priorität, die wir vereinbart haben im Weekly Meeting.
Absolut. Stefan, Thema 2. Im Prinzip, auch nur der Vollständigkeit halber, dass unsere Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und die Hörer sehen, dass wir kein Thema überspringen. Aber das hast du ja schon in deiner Intro gesagt, dass wir People, Strategy, Execution und Cash, also diese 4 Sachen, so dass ihr das nochmal seht. Denn ich wollte direkt auf Thema 3 flippen. Und dann hättet ihr euch sicherlich gefragt, wo ist Thema 2? Also, Stefan, hier kannst du direkt weitermachen und das einfach mal tiefer legen, denn wir sind, glaube ich, auch genau an dieser Stelle gerade.
Richtig. Also, wir haben ja jetzt gerade über das Thema OKRs schon so ein bisschen gesprochen. Das sind sogenannte Key Results. Key Results sind, man kann es auch so ein bisschen Meilensteine nennen, wobei Meilensteine auch nicht ganz richtig ist. Es bedeutet, was sind Dinge, die wir tun können, um das Unternehmen strukturell zu verbessern, sodass uns das Daily Business einfacher fällt. Das ist das Axtschärfen im Endeffekt, ne? Also, wie sorgen wir dafür, dass wir, wenn wir vorher 1 Stunde für eine Sache gebraucht haben, nachdem wir das eingeführt haben, nur noch 45 Minuten für diese Sache brauchen bei gleicher Qualität? Oder wie schaffen wir in der gleichen Zeit mehr Qualität? Also in irgendeiner Art und Weise eine Output-Verbesserung gewisser Dinge. So, das sind OKRs. Und das kann man in allen Bereichen machen. Das kann man im Finance Department machen, im HR Department, in den Operations, also am Stuhl. Und das sind diese Dinge, wovon man sich eben 3 bis 5 pro Quartal oder 3 bis 5 makromäßig pro Jahr vornehmen sollte, für die man aber Zeit reservieren muss. Denn den Großteil unserer Zeit müssen wir ja mit unserer Kerndienstleistung verbringen. Und das sind die sogenannten OJRs, sogenannte Objective Job Results. Das bedeutet, jeder von uns hat eine Rolle im Unternehmen, die im Daily Business bestimmte Ergebnisse immer wieder produziert. Das ist zum Beispiel in der Prophylaxe eben PZRn machen, eine hohe Patientenzufriedenheit dabei produzieren und vielleicht eine hohe Folgeterminquote, sodass die Leute immer wieder kommen, dass es in der PZR wie so eine Art Abonnement ist. Dann haben wir in der Abrechnung, gibt es andere OJRs, zum Beispiel zuverlässige Dokumentation, zuverlässige Abrechnung, zeitnahe Abrechnung, nichts vergessen. Dann haben wir im Callcenter zum Beispiel keine Anrufe verpassen, möglichst die Leute zufriedenstellen, dass man deren Anliegen zu einer hohen Prozentsatzzahl löst und eventuell das Terminbuch zu füllen, sodass wenig Leerlauf ist. Und diese OJRs, das ist so das, was wir im Daily Business machen. Und auch da gibt es natürlich Performance. Das heißt, wenn ich so eine OJR ganz klar habe, ist das ein mega geiles Führungstool. Und dann kann ich, wenn ich die Zahlen sogar messe, klar sagen, hey, derjenige ist ein Overperformer und jemand anderes ist zum Beispiel ein Underperformer, weil er zum Beispiel eine Patientenzufriedenheit, ein NPS von 23 hat gegenüber dem anderen, der eine 80 erreicht und auf Google 35 positive Bewertungen gesammelt hat in 3 Monaten. Das heißt, die OJRs ist ganz, ganz wichtig, dass ich die als Unternehmer klar habe und das ist auch Teil dieses Führungsframework Scale Up. Das heißt, du definierst eigentlich alle Rollen im Unternehmen und das sind mehr als man denkt. Also in einer kleinen Praxis gibt es vielleicht 10. In unserer Praxis, ich glaube, wir haben 30, 32, 35. Und die kannst du ja auch nochmal abpuffern, sozusagen nach, nicht abpuffern, kannst du nochmal kategorisieren, zum Beispiel nach Erfahrung. Zum Beispiel produziert ein Callcenter-Agent nach 3 Wochen ja nicht die gleichen Ergebnisse wie jemand mit 5 Jahren Berufserfahrung. Und dann kannst du so eine Art Junior, Senior, Expert, Teamlead-Level machen für jede OJR und hast damit eben auch gleichzeitig dann schon ein Karrieretool. Das heißt, du kannst sagen, hey, wenn du die und die Zahlen erreichst, dann ist das automatisch deine Beförderung in das nächste Level und dann brauchst du auch gar nicht mehr über Gehaltsverhandlungen reden, weil eigentlich klar ist, was jeder verdient anhand von Performance. Zumindest in den Bereichen, wo ihr das messen könnt. Und wir haben es echt versucht hinzubekommen, es in jedem einzelnen Bereich zu messen. Es gibt einfache Bereiche, wo Umsatzerbringer sind und es gibt schwierigere Bereiche, wo eher so das Qualitative ein bisschen mehr wertvoll ist. Also von daher, auch da, wenn ihr da irgendwie mal eine Beispiel-OJR von mir haben wollt, schicke ich euch auch gerne mal zu oder schreibt dem Christian, können wir gerne, ne, wir geben nicht unsere ganzen OJRs raus, aber dass ihr einfach mal so ein Gefühl dafür bekommt, was das ist. So, und jetzt diese beiden zusammen, OJR und OKR, bilden das perfekte Team. Nämlich das eine ist Effizienz im Daily Business, Klarheit darüber und Messbarkeit und das andere OKRs, um zu erreichen, dass ich mit den Mitteln, die ich habe, mit der Struktur, die ich habe, das ist einfach ein OJRs ist, wie gut fahre ich den Wagen und OKRs ist, wie gut ist der Wagen, den ich da gerade fahre. Und Strategie ist dann im Endeffekt, auf welcher Rennstrecke fahre ich überhaupt, wohin bewege ich meine Autos überhaupt grundsätzlich. Und das ist eben das Starke an so einem Framework. Ihr kriegt totale Klarheit darüber, wo steht ihr, wo wollt ihr hin und ihr habt ein Strukturwerkzeug, um eben euer Unternehmen wie so eine Art Baukasten weiterzuentwickeln.
Gib mir nochmal 1, 2 Beispiele für die nicht umsatzrelevanten Bereiche, wie du die am besten misst oder wie du dich denen ja iterativ wahrscheinlich auch angenähert hast. Aber erzähl mal, wo du aktuell stehst. Ich kann mir vorstellen, dass auch viel schiefgelaufen ist und dass du vielleicht ganz woanders angefangen hast. Aber sag mir mal, wo du jetzt gerade stehst, in aller Kürze.
Also wirklich, ist es so, wir haben angefangen damals zu überlegen, was sind denn die echten Outputs einer Rolle, die wirklich mit dem echten Erfolg korrelieren. Am Ende des Tages wollen wir einfach nur mehr Umsatz und zufriedene Patienten. So, das sind so wirklich die beiden absoluten Makrosachen. Rentabilität, Umsatz, Churnrate vom Patienten. Ne? Und Churnrate beim Mitarbeiter vielleicht noch. So, und jetzt guckst du zum Beispiel bei einer Rolle, nehmen wir mal wirklich das HR. Also nehmen wir jetzt mal wirklich das Thema Mitarbeiter. Was korreliert denn damit? Und es gibt dann so, am Anfang haben wir einfach erstmal gedacht, okay, wir nehmen jetzt, was weiß ich, Kündigungsquote oder Fluktuationsquote. Ist aber viel zu einfach gedacht, weil es gibt ja auch Leute, von denen trennen wir uns. Das heißt, da kann man dem HR ja nicht anlasten, dass diese Leute gegangen sind, weil wir die ja gegangen haben. Das kannst du dann maximal dem Recruiting anlasten, weil die falschen Leute in den Funnel reingeschoben haben. Das heißt, wir haben dann definiert, es gibt eine Kündigungsquote 1 und eine Kündigungsquote oder eine Fluktuationsquote 2. Die 1 ist die totale Fluktuationsquote mit Schwangerschaft, Kündigung unsererseits und Wegzug. Und dann gibt es eine Fluktuationsquote 2, die für das HR relevant ist, nämlich die ungewollten Kündigungen unserer A- und B-Player, die wir eigentlich unbedingt halten wollten. Und dann haben wir eben einen Employer-NPS, weil die Kündigungsquote ist ja ein sogenannter Lagging-Indikator. Das bedeutet, der ist sehr, sehr am Ende. Genauso wie zum Beispiel eine Churn-Rate eines Patienten, also wenn der nicht mehr in die Praxis kommt, dann ist vorher ja ganz viel schiefgelaufen. Die Patientenzufriedenheit wäre ein sogenannter Leading-Indikator. Das heißt, der ist operativ natürlich viel, viel besser, weil ich mit dem, da kann ich noch was beeinflussen. Also wenn ich an der Patientenzufriedenheit arbeite, dann senke ich wahrscheinlich auch Churn. Das Gleiche gilt eben bei der Mitarbeiterzufriedenheit. Das ist ein Indikator, den messen wir halt zum Beispiel auf einer ongoing Basis in einem unserer Tools. Das heißt, jeder unserer Mitarbeiter kriegt einmal in der Woche einen Ping und sagt, hey, wie zufrieden bist du denn eigentlich in deiner momentanen Situation? Und dann können wir auf Teamleiterebene die Mitarbeiterzufriedenheit messen. Und dann werden unsere Führungskräfte eben teilweise danach beurteilt in ihrer OGA. Also das wäre jetzt ein Beispiel dafür, wo es jetzt nicht um reine Umsatzerbringung geht.
Ja, okay. Nee, super. Vielen Dank, Stefan. Dem ist nicht hinzuzufügen. Ich würde sagen, wenn jemand da ein OGA mal sehen will, Stefan, gib mir mal einfach eins, was du rausgeben willst, dann kann, würde ich das sagen, jeder, der uns dann schreibt, kriegt das dann einfach mal zugeschickt.
Mache ich gerne. Oder Christian, auf der IDS könnt ihr natürlich auch gerne zu uns kommen. Wir werden mal, ganz ehrlich, ich druck, glaube ich, 100 Stück davon aus und dann könnt ihr euch einfach eine bei uns oder beim Christian am Stand mitnehmen.
Stefan, Thema 4. Vision, Ziele, Priorität. Vom großen Ganzen zum nächsten Schritt. Ja, vom großen Ganzen. Dann fang mal an. Fängst du immer bei der Vision an oder wie fängst du an? Also ich glaube, die Regel sagt immer Folgendes. Erst die Vision, dann die Ziele, dann die Priorität. Und wenn man ganz ehrlich ist, zumindest auf mich ganz subjektiv, habe ich doch immer so ein paar konkrete Ziele. Die habe ich schon sehr, sehr konkret. Und dann leite ich daraus nicht selten auch irgendwie eine Vision ab, die dann passen könnte und dann passe ich das so ein bisschen an. Das ist so meine Erfahrung dabei. Und dann nachher priorisiere ich das natürlich vernünftig durch. Bin ich jetzt ab vom Kurs aus deiner Sicht oder würdest du sagen, dass das auch so ein bisschen Mischmasch ist, erstmal Ziel und Vision, bis man dann mal eine klare Vision formuliert? Oder bist du so glasklar, dass du sagen kannst, erst baue ich eine Vision, ich habe noch gar keine Ziele und dann baue ich mir erst die Ziele darunter?
Ja, ich bin jetzt glasklar. Vorher war ich trüb wie Fischsuppe. Also das, was du jetzt so ein bisschen beschreibst, ist genau das, was es ist. Du startest mit dem, was ich eine wabernde Vision nenne. Das heißt, du weißt, da vorne ist irgendwas, aber das ist noch nicht das, was es später mal sein wird, weil du bist halt voll der Rookie als Unternehmer und du denkst so, ich will dahin, aber dann merkst du, oh, der Weg dahin ist eigentlich kacke und das sah alles so toll aus da hinten und das und wie eine Fata Morgana, ja? Und dann merkst du, ich mit meinem Skillset, was ich habe, komme ich da gar nicht hin oder ich will da auch gar nicht hin und dann suchst du dir wieder einen neuen Spot, dann siehst du, da wabert auch was. Und je mehr du weißt, umso klarer wird das. Und ich glaube, je eher du diese fixe Vision wirklich findest, vielleicht gibt es auch Leute, die wissen das von vornherein. Vielleicht gibt es so Leute, die sind komplett driven, aber das sind auch meistens Leute, die vielleicht 20 Jahre als Kind schon im Familienunternehmen waren und daher die Klarheit haben. Oder die schon als Hobby immer nur eine Sache gemacht hatten und die wussten genau, was sie wollten. Aber das sind die allerwenigsten.
Dieses Vision finden, dass sie nachher kristallklar ist, dass man immer nur jedes Jahr neue Ziele runterdocken kann, das ist brutal. Ich hatte das als gerade das Gelddrucken bezeichnet. Ich meine es nicht nur aufs Geld abgezogen, aber es ist im Prinzip, es ist so einfach dann nachher etwas umzusetzen, wenn man sich das einmal vernünftig durchdacht hat. Und es ist immer sehr leicht gesagt und es ist so schwer getan und es dauert so viele Jahre und es dauert so viele Jahre, bis man richtig gut wird, das zu formulieren. Und man muss einige Schulungen nehmen, man muss sich viel belesen, es fällt einem nicht so zu. Und denen es so zufällt, ja, klar.
Und du brauchst innere Klarheit dafür. Also das Ding ist, du brauchst es dann am Ende aber schon, weil wenn du ein großartiges Unternehmen aufbauen möchtest, brauchst du eine Vision, die kickt. Du brauchst etwas, wo Leute Bock haben, Teil davon zu werden. Ansonsten wird es sehr, sehr schwierig, genug Mitstreiter zu finden, um diese Vision halt umzusetzen. Es gab zum Beispiel in den 60er Jahren hat Kennedy gesagt, bis zum Ende des Jahrzehnts bringen wir einen Menschen auf den Mond. Und die haben irgendwie 10% ihres Bruttoinlandsproduktes für diese Mission, die eigentlich gar keinen Mehrwert hatte damals. In den 60ern viel zu früh dafür, ne? In den 80ern wäre es ein Riesenprojekt gewesen. In den 60ern musste das größte Land der Welt 10% über mehrere Jahre hinweg seines Bruttoinlandsproduktes dafür aufwenden. Überleg mal heute, ne? Wir geben 2% unseres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aus. Und die machen in 10% und das über Jahre hinweg nur, um eine Person auf den Mond zu bringen. Da musst du eine sehr, sehr starke Vision haben, um das in der Bevölkerung, dass sie dich nicht köpfen, ja, um das durchzubringen. So, das heißt, deine Vision muss dann am Ende schon stark sein und dann ordnen sich natürlich die unteren Ziele dieser Vision unter. Und du kannst gerne Vision auch supplementieren für sehr großes, ambitioniertes Ziel. So heißt es in Scale-Up auch, das ist das sogenannte B-Hack. Das nennt sich Big Hairy Audacious Goal, also das große, haarige, ambitionierte Ziel. Und diesem Ziel ordnen sich dann eben die strategischen Meilensteine, also die Dreijahresziele und die Jahresziele und die Quartalsprioritäten dann unter. Weil nur so kommst du dann from top to bottom irgendwann auf die wirkliche Handlungsebene. Und das sind dann eben wirklich die Prioritäten. Also eine Priorität bedeutet ja, selbst eine Priorität ist noch keine ganz krasse Handlungsebene, wenn man ganz ehrlich ist. Aber zumindest, wenn du eine Priorität hast, ich beschäftige mich jetzt 20% meiner Zeit in den nächsten 7 Tagen mit diesem Projekt, mit diesem Thema, dann ist es nicht mehr weit bis zur Handlungsebene. Okay, ich mache 2 Stunden das, ich mache 1 Stunde das, dann mache ich den Leitfaden, dann führe ich das Gespräch und dann bist du auf der Handlungsebene. Und von dort geht's dann natürlich wieder zurück. Was habe ich in 7 Tagen geschafft? Im Rückwärtsgucken dann, ne? Was habe ich in 7 Tagen geschafft, in 30 Tagen, in 90 Tagen? Und am Ende eines Jahres siehst du dann, dass du aufgrund dessen, dass du die richtigen Prioritäten auf den kleinen Timeframes gesetzt hast, auf die große Vision eingezahlt hast. Also es ist sozusagen Findungsphase, dann ins ganz große Makro, dann ins Mikro runterbrechen und in der Rückbetrachtung dann irgendwann 10 Jahre zurückgucken und sagen, wow, in den 10 Jahren habe ich einen großen Teil auf dem Weg zu meiner Vision oder zu meinem Big Hairy Audacious Goal geschafft.
Guter Punkt. Ich würde sagen, Stefan, wir gehen mal auf Thema 5 und im Prinzip hast du das Thema 5 auch schon touchiert und das ist der sogenannte Meeting-Rhythmus. Wir alle an einem Strang ziehen und da nur noch mal kurz und knackig, geht ihr mal durch eure Meeting-Rhythmen und ja, wem das so viel ist, was sag noch mal dazu, was du in jedem Fall immer machen würdest, auch für eine kleine Praxis, wo 2 Behandler sind und 5 Zimmer, was du in jedem Fall machen würdest und was nochmal sozusagen Kirsche auf der Sahne ist.
Richtig, genau. Also lass uns mit den Basics anfangen. Was empfehle ich wirklich jeder Praxis? Ich empfehle jeder Praxis ein Weekly oder Biweekly Meeting. Wie oft ihr das machen wollt, ist euch überlassen, von 1 Stunde oder von 45 bis 90 Minuten, also so in diesem Rahmen, um die wichtigsten operativen Themen einfach zu besprechen. In den meisten Praxen macht das Weekly mit der ganzen Praxis Sinn. Wenn ihr richtig, richtig groß werdet, seid, kann das Weekly in den Abteilungen Sinn machen. Also wir haben ein Teamleiter-Meeting, wir haben einmal ein B-Weekly mit allen und dann haben wir wöchentliche, wie gesagt, Abteilungsmeetings. Und dann haben wir natürlich noch ein Leadership-Meeting, wo dann sich die Führungsebene wöchentlich trifft. Also wichtig ist, dass wenn die Leute in dem Meeting drin sind, dass es auch wirklich relevant ist für sie. Also das heißt, wenn ihr im B-Weekly Sachen mit allen besprecht, sprecht ihr über Makrothemen operativ. Wenn ihr im Abteilungsmeeting seid, in der Abrechnung, sprecht ihr natürlich nur über die Abrechnung. Das heißt, macht die Meetings so klein, wie es geht, auf der Weekly-Basis, aber so groß wie notwendig, dass auch alle Personen, die daran teilhaben, auch da sind. Denn es bringt nichts, wenn ihr ein Meeting mit der Hälfte der relevanten Leute macht und die andere Hälfte muss dann von den anderen wieder abgedatet werden. Dann war das Meeting total ineffizient. Und wichtig ist eine gute Meeting-Hygiene. Das heißt, es muss jemanden geben, der Timekeeper ist. Das sehe ich nämlich, dass der größte Fehler in den meisten Meetings, dass es am Ende des Tages nur, also du hast 1 Stunde Zeit, hast 6 Tops auf der Agenda, verschwendest für Top 1 40 Minuten, Top 2 wird in 12 Minuten durchgeprügelt und dann hast du noch 3 bis 6, 8 Minuten Zeit und das sind meistens sogar noch die wichtigsten, weil die wichtigsten werden immer nach hinten gestellt, weil die am unangenehmsten sind. Also da haben wir Jahre für gebraucht, wirklich Jahre, bis wir, und wir sind immer noch nicht perfekt, aber das ist wirklich eins der größten Learnings, guckt, dass ihr die Meetings gut durchstrukturiert. So, und das zweite Meeting, was ich euch dann empfehle, neben den Weeklies, was jeder machen sollte, ist zumindest mal ein Jahresmeeting. Also ein Jahresmeeting, wo wirklich über Ziele gesprochen wird, über die großen ganzen Sachen, über was haben wir letztes Jahr erreicht, was möchten wir nächstes Jahr erreichen. Und das muss nicht immer so ambitioniert sein. Die Leute wünschen sich einfach mitgenommen zu werden und wollen wissen, was ist eigentlich der Fokus im nächsten Jahr? Und wenn der Fokus ist, hey, wir konsolidieren uns gesund, dann wissen wenigstens die Leute, was los ist. Und Leute, Menschen hassen Überraschungen. Also ist aus der Evolution, ne? Überraschung war meistens immer was Schlechtes. Säbelzahntiger vor der Wohnung war immer nicht so gut. Die Leute waren, wenn es keine Überraschung gab, sind die nicht gestorben. So, und deswegen sind wir bei Überraschungen, außer an Geburtstagen, eigentlich immer sehr, sehr vorsichtig. So, und wenn man es dann richtig gut machen will, dann zieht man ein Quartalsmeeting ein, wo man sich dann wirklich auf die Jahresziele nochmal unterjährig ein bisschen committet. Und wenn man es richtig gut machen will, dann fängt man mit den Daily Huddles an Und wir machen auch noch so ein sogenanntes Monatsmeeting, was ein bisschen länger ist, wo wir ein Thema strategisch tiefer legen. Mittlerweile machen wir das Monatsmeeting aber nur noch mit der Führungsebene. Also das nennt sich dann bei uns sogenanntes Strategie-Meeting oder Strategic Issues. Das sind dann 4 Stunden und dann sind nur 2 Themen auf der Agenda und die sind rein strategisch. Da wird sich nicht mit dem Tagesgeschäft befasst, sondern es geht wirklich um 2 Themen, die wirklich tief behandelt werden, die einen fundamentalen Einfluss auf unser Geschäftsmodell oder auf das machen haben, was wir im täglichen Leben so tun. Also führen wir eine Kinderzahnabteilung ein, machen wir einen neuen Standort, lehnen wir eine grundsätzliche Patientenkategorie ab, machen wir das doppelte Marketingbudget. Also so Big Impact Dinger, wo dann wirklich nur 1 Thema oder 2 Themen besprochen werden. So, das ist grob das, was ich in den Meetings empfehle. Jahresmeeting übrigens den ganzen Tag und am besten extern, wenn nicht sogar 2 Tage.
Ja, finde ich eigentlich gut. Ist auch schlank genug aus meiner Sicht. Also wir machen auch unser Jahresmeeting, machen wir an einem Tag, auch extern, also raus aus allem. Das muss immer sein. Da wird ein kleines Recap gemacht, aber auch ein Workshop und da gibt es immer eine recht feste Struktur. Und dann macht jede Abteilung ihre Meetingstandards, mindestens ein Weekly, wie du sagst. Das muss sein. Ne? Neben dem Jahresmeeting ist es das Wichtigste. Und ich mache dann nochmal mit meinen Führungskräften, da bin ich ein bisschen flexibel. Wenn wir große Änderungen haben, neues Produkt einführen, was ja für uns eine Riesenänderung ist, was alle tangiert, ne? Wo wir dann auch immer zusammensitzen müssen, machen wir sogenannte Board-Meetings. Ja? Und diese Board-Meetings sind dann wöchentlich. Wenn es wirklich was ist, wo wirklich alle werden umgekämmt, wenn mal eine Zeit lang es relativ ruhig und stabil ist, wo wir nicht viel machen müssen, machen wir es aber mindestens einmal im Monat. Ja? Das ist dann das. Und dann gibt es nochmal ein spezielles Board-Meeting, wo ich mich einmal die Woche mit speziellen Fragen, wie du es auch sagst, mit ganz speziellen Themen beschäftige, die ich einfach auch außerhalb meines Schreibtisches mit ganz konkreten Gesprächspartnern besprechen muss, die auch nicht in ein Your-Fixe reinpassen, wo ich nicht das Tagesgeschäft vor der Uhr haben will, sondern wo es wirklich um ganz wesentliche, tiefe Sachen geht.
Ganz makro, makro, makro geht es darum, den Kommunikationsbedarf, der nicht über digitale Medien gedeckt werden kann, innerhalb der Meetings zu decken, sodass Informationen frei innerhalb der Organisation fließen können. Das ist eigentlich der Sinn der Sache. Weil wenn sich irgendwo im Elfenbeinturm durch die Führungsebene oder durch den Inhaber, wenn es auch nur eine Person ist, irgendwas ausgedacht wird, was passieren soll, braucht es dafür ein Forum, wo die Dinge besprochen werden können, wo auch mal eine Rückfrage gestellt werden kann und wo man eben Zeit hat, die Leute davon zu überzeugen, dass das, was jetzt passiert, sinnvoll ist. Weil ihr braucht ja Commitment. Wenn ihr kein Commitment für eure Ziele habt, bei den Leuten, die umsetzen sollen, dann wird es schwierig. Dann endet das in sowas wie, ich habe nur scheiß Mitarbeiter, ich habe so tolle Ziele und wir haben so eine tolle Strategie und irgendwie macht keiner mit. Ja, es macht keiner mit bei einer Sache, die er nicht versteht und hinter der er nicht steht. Und das ist sozusagen, deswegen sind Meetings so wichtig, das ist euer Pitch-Forum, euer Vertriebsforum für eure Vision und für eure Ziele. Und wenn ihr richtig gut darin seid, werden sich die Ergebnisse massiv verbessern. Eine gute Meetingkultur, gute Meetings zu machen, ist wie Benzin in das Feuer der Leute zu gießen, weil nach einem guten Meeting geht man nicht gelangweilt raus, sondern motiviert. Und ich kann ein gutes Buch empfehlen, habe ich jetzt gerade frisch nochmal gelesen, heißt Tod durch Meeting, ist so eine kleine Leadership-Geschichte, so ein bisschen wie Leading Simple, so ein bisschen in Geschichtenform verpackt. Und da wird so ein bisschen ein Unternehmer, der richtig scheiß Meetings gemacht hat, begleitet. Und dann lernt er von jemandem, wie man gute Meetings macht und damit rettet er dann seine Company. Ist ganz cool. Und da ist übrigens auch Scaling Up drauf basiert, weil ich habe das deswegen gelesen, das Buch, weil es eins der Buchreferenzen ist in Scale Up. Da kommen halt diese Quartalsmeetings und die strategischen Meetings und die Weeklies auch her. Also nicht nur daraus aus dem einen Buch, aber dieses Buch empfiehlt auch so eine ähnliche Struktur wie das, was wir heute hier besprochen haben.
Ja, mein Stefan, dann sind wir schon wieder beim Ende, ne? Dann haben wir das ja einmal ein recht komplexes System tiefer gelegt. Buchempfehlung in den Shownotes, Scaling Up, um das nochmal zu sagen. Sollten da zum Beispiel die Ziele mal eingesehen werden von Stefan. Stefan gibt mal ein Blatt raus, kann gerne angefordert werden oder auf die DS abgeholt werden. Wir geben es sehr, sehr gerne raus. Und insofern, Stefan, treffen wir uns doch das nächste Mal kurz vor der EDS, wahrscheinlich Mitte März, mit der nächsten Ausgabe, oder?
Genau, so sieht's aus. Und dann werden wir auf der EDS sicherlich auch irgendwas aufnehmen. Müssen wir uns nochmal ein bisschen kurz schließen, ne? Und vielleicht dann irgendwie live da vor Ort. Müssen wir mal schauen. Oder wir zeichnen es da auf, je nachdem, wie das Internet ist.
Ja, ich würde auch sagen, wir machen vor der EDS, suchen wir gleich nochmal einen Termin aus und auf der EDS können wir ja nochmal ein Live-EDS machen. Da haben wir, soweit ich mich erinnere, schon vor 2 Jahren und, also bei der letzten und der vorletzten EDS, haben wir eine Show gemacht zu den Neuheiten auf der EDS. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, für es sind ja bei weitem nicht alle aus der Dentalbranche auf der EDS, das darf man ja nicht denken. Aber wir können ja für die eine kleine virtuelle Rundtour machen, was wir zumindest interessant gefunden haben. Und ja, schauen wir uns das nochmal an. Aber in der nächsten Episode können wir ja schon mal ein bisschen einheizen auf die EDS. Also seid gespannt. Und bis dahin, lieber Stefan, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Spaß und bleibt gesund. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.